Gut, wir sind in der Apostelgeschichte Kapitel 15, wir nehmen das Kapitel 15 noch hinzu, obwohl im Büchlein das... Lass uns in die Apostelgeschichte Kapitel 15 hineingehen. Und Mami hat mich gerade noch daran erinnert, ich habe noch vergessen, mich ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken. Letzten Samstag sind 1500 Euro reingekommen für Afrika, für unsere lieben Elmos. Danke, dass wir sie so großartig segnen durften. Plus 1100 Euro für die Gemeinde. Wow, ihr seid einfach spitze. Das ist gewaltig und Gott hat Großes vor und Gott wird einiges tun und deine Großzügigkeit und auch deine Bereitschaft, dort zu investieren und hinein zu investieren, macht einen großen Unterschied. Und wir werden den miteinander noch sehen. Amen. Genauso wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, was da für ein Unterschied gemacht wurde, wo die Gemeinde zusammengekommen ist, die Gläubigen zusammengekommen sind und miteinander gemeinsam die frohe Botschaft verkündigt haben. Und so lesen wir das Kapitel 15 miteinander. Ich habe jetzt vergessen, jemanden zu fragen, jetzt lese ich selber. Das heißt, währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich. Und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Unterwegs machten sie in Phönizien und Samaria Halt, um die dort lebenden Gläubigen zu besuchen. Sie erzählten ihnen zur großen Freude aller, dass sich nun auch die Nichtjuden bekehrten, zu Jesus bekehrten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und den Ältesten willkommen geheißen. Sie berichteten, was Gott in der Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Da redet er von der ersten Missionsreise, die wir angeschaut haben im Kapitel 13 und 14. Doch dann erhoben sich einige der Männer, die vor ihrer Bekehrung Pharisäer gewesen waren, und erklärten, die Nichtjuden müssten beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Wer weiß, weiß jeder, was die Beschneidung war? Es war ein Bundeszeichen, das Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, dass die Vorhaut den Kindern am achten Tag, dass sie da beschnitten worden sind. Daraufhin setzte sich die Apostel und die Gemeindeältesten zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Nach langen Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu verkündigen, damit sie gläubig werden. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er auch sie annimmt, nämlich die Nichtjuden, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem er ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Danach verstummten alle. Sie hörten aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von den Zeichen und Wundern berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden gewirkt hatte. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte, Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu wählen, das seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit den Voraussagen der Propheten überein. So steht geschrieben, nämlich im Amos, danach werde ich zurückkommen, um das gefallene Königreich Davids wiederherzustellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die Übriggebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen. Alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies schon alles vor langer Zeit bekannt gemacht hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurden diese Vorschriften aus dem Gesetz des Mose Sabbat für Sabbat überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Daraufhin bestimmten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten, um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei der Leiter der Gemeinde, Judas, auch Barsabbas oder Barnabas genannt, Barsabbas genannt, und Silas. Der Inhalt des Briefes, den sie mitnahmen, lautete: Diesen Brief schreiben die Apostel und Ältesten, eure Brüder in Jerusalem, an die nichtjüdischen Gläubigen im syrischen Antiochia und Zilizien. Wir grüßen euch. Wir haben erfahren, dass einige Männer aus unserem Kreis euch beunruhigt und mit ihren Aussagen verunsichert haben, doch sie waren nicht von uns beauftragt. Nachdem wir einstimmig zu einer Entscheidung gekommen waren, hielten wir es für das Beste, euch diese Männer zu schicken mit unseren lieben Brüdern Barnabas und Paulus, die für Jesus Christus, ihren Herrn, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Wir schicken euch Judas und Silas, die euch mitteilen sollen, was wir zu eurer Frage beschlossen haben. Denn durch den Heiligen Geist haben wir beschlossen, euch keine größeren Lasten aufzuladen als diese. Esst kein Fleisch, das Götzen geopfert wurde, und weder das Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere, und meidet alle Unzucht. Wenn ihr euch daran haltet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Die vier Boten brachen sofort nach Antiochia auf, wo sie eine Versammlung aller Gläubigen einberiefen und den Brief überreichten. Als sie diese ermutigende Nachricht gelesen hatten, freuten sich alle Anwesenden. Danach sprachen Judas und Silas, die beide die Gabe der Prophetie besaßen, noch lange zu ihnen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken. Die beiden blieben noch einige Zeit dort und wurden damit reichen Segenswünschen der Gemeinde von Antiochia an die, die sie gesandt hat, nach Jerusalem zurückgeschickt. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia, um viele andere zu unterstützen, die dort das Wort des Herrn verkündeten und lehrten. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas: Lass uns in die Stadt zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben, und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern. Paulus wählte Silas als Begleiter. Die Gläubigen sandten ihn aus und vertrauten ihn der Gnade des Herrn an. So zog er durch Syrien und Zilizien, um die Gemeinden zu stärken. Das war jetzt das ganze Kapitel 15. Es ist aber auch wichtig, dass wir immer wieder das Wort Gottes hören, weil der Glaube kommt vom Hören und vom Hören des Wortes Gottes. Alleine wenn wir das Wort Gottes mit offenem Herzen lesen, dann geschieht was in uns, weil der Heilige Geist dieses Wort in uns lebendig macht. Was ist so der Hintergrund von dem Ganzen, was wir jetzt gelesen haben? Der Paulus und der Barnabas haben diese Missionsreise, diese erste Missionsreise gemacht, nach Zypern, dann rauf da in die heutige Türkei, dort nach Antiochia, Derbe und, wie heißt das andere? Lystra. Und noch irgendwas, glaube ich. Auf alle Fälle haben sie dort das Evangelium verkündigt, sind dann wieder zurückgekommen nach Antiochia, haben dort gelehrt. Und was geschehen ist, dass immer mehr Heiden, also Nichtjuden, zum Glauben gefunden haben. Und die Gemeinde gewachsen ist mit diesen nichtjüdischen Gläubigen. Trotzdem war immer noch so eine Unsicherheit da. Wir haben das im Kapitel oder im Vers 1 gelesen. Nämlich diese Unsicherheit, dass hier die Juden über Jahrhunderte überzeugt waren, dass Gott, der Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs, eigentlich nur für das jüdische Volk da ist. Und dass der Messias, wenn er wiederkommen wird, kommen wird, um das jüdische Volk von der römischen Herrschaft zu befreien und ein gewaltiges Königreich aufzurichten. Aber sie waren trotzdem immer noch überzeugt, dass sie das auserwählte Volk sind, obwohl es im Alten Testament viele, viele Stellen gibt, wo man immer wieder sieht, dass dieses Evangelium für die ganze Menschheit gedacht wurde. Im Kapitel 10 haben wir dann gelesen vom Cornelius, wo der Petrus da in dieses Haus eines Römers gegangen ist, was er normalerweise gar nicht hätte dürfen, ohne sich zu verunreinigen. Und er kommt da hinein und durch eine Führung Gottes und eine Vision und er beginnt das Evangelium zu predigen und der Heilige Geist erfüllt alle, die im Raum sind. Und dann lassen sich die Leute taufen und so irgendwie haben sie schon mitbekommen, ja, Gott tut auch was unter den Nichtjuden, aber wie man das jetzt alles zusammenbringen sollen, war ihnen noch nicht klar. Viele Juden waren überzeugt, dass diejenigen, die gläubig geworden sind, Juden werden müssen, damit sie wirklich dann erlöst sind und das ewige Leben haben. Sprich, diese ganzen Bräuche auch halten, das Gesetz des Mose halten und so weiter. Und was noch? Dass die Männer sich beschneiden lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin recht froh über dieses Apostelkonzil, das sie da gemacht haben. Und dass das nicht mehr notwendig ist. Aber die Juden, und es ist nachvollziehbar, mein Gott hat diesen Bund mit ihnen geschlossen. Und das Bundeszeichen war diese Beschneidung. Und das war ja das, was Gott eingesetzt hat. Und es hat auch früher schon Leute gegeben, die sogenannten Proselyten, die gläubig geworden sind, die sind aber alle jüdisch geworden. Und jetzt haben sie gedacht, ja, das machen wir so weiter. Das heißt, okay, komisch, dass die Heiden jetzt auch gläubig werden, aber okay, dann sollen sie auch eben zu Juden werden und sich an all diese Gesetze halten. Und der Paulus steht auf und der Barnabas und sagt, nein, das kann nicht sein. Gott hat uns frei gemacht von diesen Dingen, die wir als Volk Gottes nicht tragen konnten, wir Juden. Und Gott ist gekommen, um uns in eine neue Freiheit hineinzuführen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt wieder da so unter diese Last des Gesetzes gehen. Galaterbrief, der ganze Galaterbrief beschäftigt sich ganz intensiv mit diesen Fragen, wo der Paulus sagt, hey, ihr habt im Geist begonnen, wollt ihr jetzt die Dinge im Fleisch vollenden? Wie könnt ihr diese Freiheit, die Gott euch gegeben hat, jetzt wieder eintauschen gegen eine Knechtschaft, wo ihr nach Regeln und Gesetzen lebt und nicht in dieser Freiheit, dieser Beziehung mit Gott als Kinder Gottes? Und das hat dann so zu Spannungen geführt, weil sie es nicht handeln konnten, dass sie dann schlussendlich gesagt haben, wir schicken den Paulus und den Barnabas mit noch ein paar anderen Männern nach Jerusalem und die Apostel dort müssen entscheiden, was wir jetzt tun sollen. Weil diese Uneinigkeit, die hindert uns, miteinander weiterzugehen und das Evangelium weiter zu verbreiten. Und das waren dann ganz schön heftige Streitgespräche, die sie da miteinander gehabt haben. Dann kommen eben diese Gläubigen oder der Paulus, Barnabas, die ziehen dann, vielleicht kann man das übernächste Bild zeigen, da ist Antiochia, die reisen dann von Antiochia nach Jerusalem, gehen da durch Syrien, Phönizien, Samarien und ermutigen dort die Gläubigen, geben das Evangelium weiter, nützen jede Gelegenheit, um dieses Evangelium weiterzugeben und kommen dann in Jerusalem an und erklären den Aposteln dort, was Gott getan hat und was Gott durch sie getan hat. Sie werden freundlich empfangen, die Apostel haben wir schon mitbekommen, auch von der ersten Missionsreise des Paulus, was da alles geschehen ist und was er da getan hat. Und dann beginnen sie da miteinander zu reden und sich auseinanderzusetzen und erzählen das und die Leute sind begeistert. Und dann stehen einige von diesen Pharisäern auf und nicht, weil sie jetzt einfach, ich glaube nicht, dass sie was Böses wollten. oder weil sie so gesetzlich waren, sondern das war, sie waren so geprägt. Sie haben über Jahrtausende den Glauben so gelebt. Das ist das, was sie im Gott, im Gesetz gesehen haben und wie man Gott gehorsam ist. Und aus dem heraus sagen sie, ja, wenn die in diesen Bund hinein wollen mit Gott, dann müssen sie sich beschneiden lassen, weil Gott gesagt hat, jeder, der in diesem Bund ist, muss beschnitten sein. Und wer nicht beschnitten war, der hat ein Problem gehabt. Als, der Mose, der unbeschnitten war, weil er ja ausgesetzt wurde als Kind und dann am Hof des Pharao aufgewachsen ist. Da gibt es eine interessante Stelle, wo Gott ihm widersteht und sozusagen mit ihm kämpft und wo es kritisch wird und die Zippora, seine Frau, checkt es irgendwie und beschneidet den Mose und dann ist alles okay. Also da waren wirklich auch gute Gründe, das zu glauben. Auf alle Fälle kommt es dann zu dieser heißen Debatte, die sie da haben. Dort dürfte es auch recht heiß zugegangen sein. Da steht es jetzt manchmal so nett drin, aber in anderen Übersetzungen heißt, dass sie lange Beratungen gehabt haben oder intensiv diskutiert haben, dass sie heftig gestritten haben, dass ein heftiger Wortwechsel stattgefunden hat. Die Leute sind zu ihren Überzeugungen gestanden und haben da miteinander diskutiert. Und dann steht der Petrus auf. Und der Petrus nimmt nochmal Bezug auf diese Situation mit dem Cornelius. Und er sagt den Leuten, liebe Leute, als ich damals zum Cornelius gekommen bin, das Evangelium verkündigt habe, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist war ja nicht etwas, das, über das wir Menschen bestimmen konnten, auch nicht die Apostel bestimmen konnten. Die Apostel konnten nicht sagen, so Heiliger Geist, fall jetzt auf sie. Sondern während der Petrus noch das Evangelium erklärt hat, fällt der Heilige Geist, den Gott schenkt und Gott gibt, auf diesen Cornelius mit seiner ganzen Familie, mit seiner ganzen Verwandtschaft. Und dann sagt der Petrus, wenn Gott sie angenommen hat als Unbeschnittene und sie sich nicht zuerst beschneiden wollten oder beschneiden lassen mussten, bis Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, wer sind dann wir, dass wir Gott Vorschriften machen können, wie er die Dinge tut? Er hat sich ganz klar dazugestellt und gesagt, er nimmt sie an als seine Kinder und das Siegel war der Heilige Geist, der gekommen ist. Darum habe ich sie taufen lassen. Er musste sich ja verteidigen in der Apostelgeschichte 11, 12 oder sowas, wo die eigenen Leute ihn herausgefordert haben, wie er dazugekommen ist, sowas zu tun. Und aus dem heraus wird den Leuten da bewusst, dass sie sagen, da eigentlich stimmt es, eigentlich ist da was dahinter. Und dann kommt noch der Jakobus, das war der damalige Gemeindeleiter, das war der Bruder von Jesus Christus. Später haben sich ja auch die Geschwister von Jesu bekehrt, zumindest einige. Ich weiß nicht, ob alle oder wie das war. Und er steht dann auf. Und er beginnt, diese Dinge zusammenzufassen. Und er, vom Geist Gottes geführt, bezieht sich dann auf diese Bibelstelle im Amos, Kapitel 9, 11 bis 12. Ich glaube, das haben wir auch da oben. Auf diese Bibelstelle und bringt diese Bibelstelle in Zusammenhang damit, dass er sagt, damals hat Gott schon versprochen, dass er nicht nur die Juden, sondern aus den ganzen Völkern sich Leute zu seinem Eigentum berufen hat. Und diese Dinge überzeugen noch kurz die gesamte Versammlung, die dort war, von Aposteln und Ältesten und Leitern. Und sie kommen zu dem Schluss, dass sie sagen, ja, die Heidenchristen müssen sich nicht beschneiden lassen, müssen nicht erst Juden werden, damit sie errettet sind, sondern Gott macht es auf diese Art und Weise. Jetzt geht er diesen Schritt weiter. Das Volk Israel war ja lange Zeit so eine Art, oder hätte dieser Brief Gottes an die Menschen sein sollen, anhand von dem die Menschen erkennen, wie Gott ist und wie gnädig Gott ist und wie liebevoll Gott ist und all diese Dinge, damit die anderen auch erkennen, wer Gott ist. Und weil das Volk Israel versagt hat, hat Gott begonnen, seinen Geist auch auf die Heidenchristen auszugießen. Und die Herzen der Juden haben sich verhärtet. Aber es wird eine Zeit wieder kommen, sagt das Wort Gottes, wo das Herz der Juden auch sich öffnet, wo sie sozusagen eifersüchtig werden durch die Heidenchristen, die in dieser Beziehung mit Gott leben, die eigentlich für die Juden schon immer gedacht war. Und dann wird was Großes geschehen, sagt das Wort Gottes. Wenn die Heidenchristen und die Judenchristen zusammenkommen, dann wird Gott eine Kraft und eine Offenbarung ausgießen, die uns in neue Dimensionen hineinkatapultiert von Gottes Reich. Der Jakobus ist aber ein sehr kluger Mann. Der Jakobus gibt dann den Juden weiter und sagt ihnen, nicht den Juden, den Heidenchristen, und sagt, es ist aber wichtig, dass sie wenigstens die Dinge tun, damit wir die Juden nicht komplett vom Kopf stoßen. Ich glaube nicht, dass er sagt, okay, ihr dürft kein Götzenfleisch mehr essen und diese Sachen, weil das einfach total wichtig ist, sondern es war mehr so ein Entgegenkommen den Juden gegenüber, sozusagen die Minimumanforderung, die notwendig war, dass die Juden sagen konnten, ja, okay, wir sind Geschwister, wir können an einem Tisch sitzen, wir können miteinander essen, ohne dass wir jetzt das Gefühl haben, wir machen uns schuldig vor Gott. Und darum hat er ihnen diese Aufgaben weiter oder mitgegeben. Sie sollen nichts essen, was kein Fleisch von nicht ausgebluteten Tieren. Sie sollen Unzucht meiden und sie sollen, was ist das Dritte? Nichts essen, was von den Götzen geopfert wurde. Und das geben sie ihnen weiter. Was können wir daraus lernen? Das Erste, denke ich, was wir daraus lernen können, ist, dass Jesus Christus und der Vater im Himmel oft Dinge machen, die nicht genauso kommen, wie wir es uns vorstellen. Gott tut die Dinge nicht, dass sie nicht auf eine Art und Weise, dass wir immer alles nachvollziehen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gott vertrauen. Gott ist Gott sei Dank größer wie mein Hirn und meine Vorstellungen. Wenn ich Gott verstehen würde, komplett, ja, dann wäre ich mindestens so groß wie er. Aber ich kann Gott nicht ganz erfassen. Darum ist es so wichtig, dass ich ihm vertraue auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch offen bin, dass der Heilige Geist zu mir reden kann und mir Dinge aufzeigen kann und erklären kann. Erinnert ihr euch an diese Vision? Ich glaube, war Apostelgeschichte 12, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Na, 10, das muss 10 gewesen sein mit dem Cornelius. 10? Ich weiß jetzt im Moment nicht. Wo er diese Vision von diesem Leinentuch hat, das da voller unreiner Tiere ist. Und Gott sagt, iss, schlachte und iss. Und der war ja ganz schön mutig, der Petrus. Der hat dann gleich angefangen, mit Gott zu diskutieren. Sagen, kannst du dir vorstellen, dass ich das mache? Ich habe mein Leben lang noch nie was Unreines gegessen. Was glaubst denn du? Und Gott sagt zu ihm, was Gott für rein erklärt, erkläre du nicht für unrein. Das heißt, es ist wichtig, dass wir ein offenes Herz bewahren für das, was Gott tut. Und es ist notwendig, dass wir da manchmal auch Tacheles reden miteinander. So wie die Apostel, so wie die Ältesten dort, wie die Leiter in der Gemeinde, dass wir offen und klar einen Meinungsaustausch haben. Wir müssen nicht immer alles gleich sehen und alle einer Meinung sein, aber wir müssen diese Gnade haben, dass wir hinsetzen und ehrlich miteinander reden und trotzdem nicht die Sache aus den Augen verlieren. Trotzdem nicht persönlich werden, sondern um das ringen, was das Richtige ist vor Gott. Die Juden gehen nicht her und sagen zu Petrus, ja, auf dich hören wir eh nicht, weil du bist der Typ, der sich verunreinigt hat. Du isst ja mit Ungläubigen, das ist ja Katastrophe, was du tust. Sondern sie haben gerungen, dass der Wille Gottes geschieht. Und da waren sie ehrlich und offen miteinander. Und dann sind sie aber auch hergegangen und haben Rat eingeholt. Sie haben die Ältesten da hinein mitgenommen, sie haben nicht versucht, das alleine zu lösen, sondern sie haben einfach die Leute befragt, die von Gott eingesetzt waren und die auch die Erfahrung gehabt haben und so weiter, in dieser Frage zu entscheiden. Und dann haben sie die Dinge, die gesagt wurden, gemeinsam am Wort Gottes geprüft. Und noch ein Nebensatz, es ist nämlich gar nicht immer so leicht, über eine Sache miteinander zu reden. Weil wir unsere Verletzungen haben, unsere Geschichte haben, unsere Erfahrungen haben und die Dinge, die wir sehen, durch diese Brille einfach auch wahrnehmen. Es ist gar nicht so einfach, dann sachlich zu bleiben und eben nicht persönlich zu werden oder wenn es darum geht, wer hat Recht, sondern sich darauf zu fokussieren und zu sagen, was ist richtig? Was würde Jesus in dieser Situation tun? Vielleicht das nächste Mal, wenn du mit jemandem im Streit bist oder wenn es in der Ehe kracht oder sonst irgendwas, vielleicht immer kurz innehalten und sagen, was würde jetzt Jesus tun in der Situation? Wie würde er umgehen? Wie würde er reagieren? Und Jesus hat meistens so reagiert, dass er die Beziehung im Auge gehabt hat und auf dieser Beziehungsebene mit sich auseinandergesetzt hat mit den Leuten. Weil er gesagt hat, die Beziehung ist das Wichtige, nicht ob jetzt der Sabbat eingehalten wird oder nicht. Der Sabbat ist da für den Menschen, es geht um die Beziehung und die ist wichtig. Und dann suchen sie auch miteinander gemeinsam die Bibel. Der Jakobus geht her und sagt, hey, im Wort Gottes steht es ja schon drin. Und der Heilige Geist offenbart ihm diese Stelle auf Amos, wo er sagt, hey, das ist die Brücke. Gott hat schon damals gesagt, er wird das Evangelium auch den Nichtchristen weitergeben. Und gemeinsam haben sie sich dann diesem Wort untergeordnet. Ich glaube, es war gar nicht so einfach für die Juden. Ich glaube nicht, dass die dann voller hergegangen sind, jetzt haben wir es endlich kapiert, alles, was wir da diese 3000 Jahre jetzt gemacht haben, ist Schnee von gestern, jetzt beginnt was Neues. Sondern sie haben sich einfach gesagt, ja, wir sehen das im Wort und wir ordnen uns dem unter. Und es ist so schön, wie sie dann im Brief drin schreiben, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen oder der Heilige Geist hat uns geleitet zu dieser Entscheidung. Und die tragen wir dann auch miteinander und gemeinsam. Und es hat wieder Frieden gebracht dort hinein in diese ganze Situation. Diese Einheit war ihnen wichtig. Aber diese Einheit ist nicht eine Einheit von, wir sehen es eh gleich. Sondern diese Einheit ist eine Einheit in Jesus Christus, wo jeder gesagt hat, okay, wir glauben, das ist das, was Jesus geplant hat, für das ist er gekommen, für das ist er gestorben und da ordnen wir uns unter. Ob es mir jetzt leicht fällt oder schwer fällt. Und dann ist diese große Erleichterung gekommen für die damaligen Heidenchristen, dass sie gesagt haben, okay, so können wir jetzt damit umgehen. Gleich danach gibt es dann diese Stelle, sie kommen dann zurück nach Antiochia und so weiter, die freuen sich darüber, das passt alles, und dann sagt der Paulus zum Barnabas, hey, Barnabas, komm, wir waren schon länger nicht mehr in den Gemeinden, die wir damals gestartet haben bei der ersten Missionsreise, gehen wir nochmal hin. Und der Barnabas sagt, super, wichtig, machen wir. Und was will der Barnabas, was tut er? Er will jemanden mitnehmen, nämlich diesen Johannes Markus. Wer ist dieser Johannes Markus? Das ist ein Vetter des Barnabas, der bei der ersten Missionsreise vielleicht kann man das Foto nochmal, oder das Bild von der ersten Missionsreise raufgeben, genau, Da sind Barnabas, Johannes, Markus und Paulus nach Zypern gegangen. Da kommt der Barnabas her, sind rauf dann da Richtung Perga. Und dort ist der Johannes Markus umgekehrt. Aus welchen Gründen, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle ist er zurück nach Jerusalem gegangen und Paulus und Barnabas sind alleine weiter. Und dann sagt der Paulus, so ein Typ kann ich nicht brauchen. So ein Scheißer, der noch abhaut, wenn es hart wird. Wenn es Knopf auf Spitz geht, der den Schwanz einzieht und noch wieder zurück zur Mama fährt. Nee, den nehmen wir nicht mit. Und der Barnabas ist ein Ermutiger. Wenn wir uns erinnern, der Barnabas war auch der, der den Paulus von Tarsus wieder geholt hat und ihm zugetraut hat, dass er für Gott Dinge tut. Während alle anderen so ein bisschen distanziert waren dem Paulus gegenüber. Und der Barnabas will diesen Johannes Markus mitnehmen, der übrigens das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und der Paulus sagt, kommt nicht in die Tüte. Muss auch ein sturer Esel gewesen sein, weiß nicht, was ihn, wie auch immer. Das war zur damaligen Zeit, Paulus war sicher ein harter Knochen, also ein Weichei, ein Warmduscher war der sicher nicht. Sonst hätte er das nicht alles durchgestanden. Und da steht so nett drin in der Neuen Leben Übersetzung, da heißt es: Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Andere Übersetzungen sagen, es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, zu einem erbitterten Streit. Sie gerieten scharf aneinander. Also Honiglecken war das keines. Und sie trennen sich. Der Johannes Markus und der Barnabas gehen nach Zypern. Vom Barnabas hört man da nichts mehr. Und der Paulus geht mit dem Silas dann rauf und zieht da über Zilizien wieder in diese Städte Derbe, Lystra, Antiochien und besucht dort die Gläubigen. Und dann ziehen sie weiter von dort. Das schauen wir uns dann irgendwann in der Zukunft an, wenn wir im zweiten Teil weitermachen von der Apostelgeschichte. Später geschieht was Interessantes. Später lesen wir im 2. Timotheus 4,11 beziehungsweise im Kolosser 4,10, dass der Paulus was Interessantes sagt. Im 2. Timotheus 4,1, das ist dann Jahre später, schreibt der Paulus zum Timotheus, bring Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst sehr nützlich sein. Im Kolosserbrief schreibt er dann, es lässt euch eben Aristarch grüßen, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas, seinetwegen habt ihr bereits Anweisungen erhalten, nehmt ihn also jetzt herzlich auf, wenn er zu euch kommt. Ich finde es einfach auch toll, dass später Gott es wieder zusammengeführt hat. Dass dieser Riss nicht geblieben ist, sondern sie miteinander fürs Evangelium gearbeitet haben miteinander. Was heißt es für uns? Und damit kommen wir zum Ende. Im Apostelkonzil haben wir gesehen, dass sie es geschafft haben, in Einheit eine Entscheidung zu treffen, diese auch gemeinsam zu vertreten. Und es war alles wieder gut. Das ist dann noch schon noch, also das hat dann einige Jahre gedauert, bis sich das dann durchgesetzt hat, auch diese Haltung, diese Meinung. Aber was tun wir, wenn es nicht gut geht? Und das kann auch passieren. Nicht alles geht immer gut aus. Auch da sehen wir, dass der Paulus und der Barnabas schon gerungen haben um eine gemeinsame Entscheidung. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie konnten sich nicht einigen, weil der Paulus überzeugt war, der Markus ist unser Klotzenbein und der Barnabas überzeugt war, hey, gib ihm eine Chance, da steckt viel in dem Kerl drin und er wird noch durchstarten. Auch dort denke ich, ist wichtig, dass wir bei der Sache bleiben, wenn wir über diese Dinge reden. Aber wenn wir uns nicht einigen können, dann kann es notwendig sein oder kann es besser sein, wenn wir uns sogar für eine gewisse Zeit trennen. Diese Einheit ist wichtiger als wie die Talente und die Begabungen, die da sind. Jesus Christus sagt in Matthäus 12, Vers 25, Ein Haus, das mit sich selbst entzweit ist, hat keinen Bestand. Diese Einheit ist Gott wichtiger als wie die Gaben, Talente und ähnliche Dinge, die da sind. Im Psalm 133 heißt es, siehe, wie lieblich ist es, wenn Brüder oder Geschwister in Einheit beieinander sind. Dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Das heißt, wenn es dann diese Einheit gefährdet ist, dann kann es manchmal, so schwer es auch ist und so sicher nicht die beste Lösung, aber kann es notwendig sein, dass man getrennte Wege geht. Aber man soll diese getrennten Wege auf eine Art und Weise gehen, dass Wiederherstellung stattfinden kann. Das heißt, dass man in Frieden auseinandergeht. Das heißt, dass man nicht im Streit und in die Türe so zuknallt, dass man sie nicht mehr aufkriegt. Sondern dass man einen Weg findet miteinander und sagt, wir kommen nicht zurecht, wir haben es probiert, wir haben es versucht, es geht nicht, dann lass uns einfach jeder dem Herrn auf seine Art dienen, selbst wenn das jetzt im Moment auseinanderführt. Im Titus Kapitel 3, Vers 10, dort sehen wir, dass Einheit Gott sehr wichtig ist. Und dort, wo es beginnt, zu Spaltungen oder Parteiungen zu kommen, dort muss man eine Lösung finden. Dort kann man nicht einfach so tun, als ob alles okay wäre. Und man kann auch nicht das jahrelang irgendwie weiterführen. Man muss irgendwann einen Weg finden, wo man sagt, okay, so gehen wir jetzt mit der Situation um. Hoffentlich findet man eine Einheit. Wenn es nicht geht, dann lass uns im Frieden auseinandergehen. Im Epheserbrief, da spricht ja Gott, dass dieses Band des Friedens nicht zerreißen soll. Und wenn dieses Band des Friedens, wenn man in dem auseinandergeht, man sagt, okay, wir sehen die Dinge unterschiedlich, okay, wir finden im Moment keinen gemeinsamen Boden, aber geh im Segen, geh weiter mit dem Herrn und wir und der Paulus geht weiter mit dem Herrn, der Barnabas geht weiter mit dem Herrn und lass uns vertrauen, dass der Herr das irgendwie auch wieder durch seine Gnade zusammenführt. Was tun wir? Segnen, segnen, segnen. Segnen, das bedeutet aber nicht, dass wir mit allem einverstanden sind, sonst würden wir ja zusammenbleiben. Das heißt durchaus, dass wir Dinge unterschiedlich sehen können. Amen. Lass uns beten miteinander. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du derjenige bist, der die Gemeinde baut. Und wir beten, Herr, dass wir in dir immer auch wieder dieses Herz zueinander finden. Herr, wir beten, dass du uns hilfst in all diesen Dingen, dass es nicht darum geht, wer Recht hat, sondern was richtig ist. Was dir am Herzen liegt, was du haben willst, Herr. Herr, wir beten, dass du uns zu Friedensstiftern machst und dass du diese Einheit auch bewahrst untereinander. Wir beten aber auch, dass dort, wo Dinge nicht möglich sind, dass du uns einen guten, gesunden Weg findest, so wie mit dem Paulus und mit dem Markus Johannes, dass vielleicht eine Zeit jeder seinen Weg geht, aber dann du wieder Dinge zusammenführst, so du das geplant hast und so du das willst. Ich bete, Herr, hilf uns, dass wir im Frieden miteinander leben können. Herr, ich bete für die Ehen. Ich bete, dass du da Frieden stiftest. Ich bete, dass du jedem von uns diese Gnade gibst, immer wieder zu fragen, was würdest du, Herr Jesus, in der Situation tun? Dort, wo es unter Geschwistern Spannungen gibt, da bete ich auch um deine Einheit, Herr. Herr, unser größter Wunsch ist, dass wir miteinander mit Jesus im Zentrum weitergehen können. Und wo Dinge nicht möglich sein sind, in persönlichen Beziehungen, wie auch immer, Herr, da bete ich, dass du einen guten Weg schenkst, dass dieses Band des Friedens nicht zerreißt, sondern dass wir als Geschwister vielleicht auch getrennte Wege gehen, eine gewisse gewisse Zeit im Vertrauen, dass du ein Gott von Wiederherstellung bist. Herr, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen ermutigst. Dort, wo er herausgefordert ist, dort, wo er vielleicht mit dem Rücken zur Wand steht, dort, wo er nicht mehr weiter weiß. Komm du und nimm du die Situation in deine Hand. Komm du, öffne du Herzen. Herr, ich bete auch für Beziehungen, wo Dinge so verfahren sind, dass man selber nicht mehr weiter weiß, dass du kommst und die Herzen neu öffnest füreinander, Herr. Mach du uns zu Friedenstiftern im Namen Jesus Christus. Und ich segne dich mit diesem Herzen eines Friedenstifters im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.